herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und manchmal kommen auch wieder die Menschen zu Besuch, die schon einmal hier waren, und dann heißt dieses Format nicht OKCOOL trifft, sondern OKCOOL trifft wieder. Und genauso war es auch heute. Denn mein Gast, der in dieser Folge hier schon auf mich wartet, der war zuletzt vor 4 Jahren hier bei OKCOOL trifft, nämlich im Jahr 2021. Ich glaube, zu Beginn dieses Jahres damals, es ist lange, lange her, viel hat sich seitdem getan, auch im Leben von Jörg Friedrich. Jörg Friedrich, eine Person, die man in der deutschsprachigen Spielebranche und über die Grenzen hinaus sehr gut kennen kann und sollte. Er hat zum Beispiel lange Zeit bei Jäger gearbeitet hier in Berlin und dort mitentwickelt an dem Spiel Spec Ops The Line, ein Spiel, das von vielen als Antikriegsspiel beschrieben wird, von ihm selbst gar nicht so gerne. Warum ich das weiß, dazu komme ich gleich nochmal. Und er hat mittlerweile schon vor vielen Jahren ein neues Studio gegründet, nämlich Paint Bucket Games, wieder mit Sitz in Berlin. Um ihn herum versammelt eine Gruppe von Mitstreiterinnen und Mitstreiter, und mit denen gemeinsam hat er damals, noch vor unserem ersten Gespräch, das erste große Spiel dieses Studios veröffentlicht, nämlich Through the Darkest of Times. Ein Spiel, ein Management-Simulator, wenn man so möchte, ein Strategiespiel, das sich dreht um den zivilen Widerstand der Bevölkerung während der NS-Regierung im Zweiten Weltkrieg, vor allem in Berlin. Und in dieser Zeit hat sich dieses Spiel verortet und versucht, dieses Thema mit einem ganz ungewöhnlichen und unerwarteten Genre, eben nämlich Management und fast schon Wirtschaftssimulation, zusammenzubringen. Das Spiel damals hat für ganz viel Presse gesorgt, wurde sehr viel gelobt, war auch ein kommerzieller Erfolg. Und damals sah es für das Studio dann auch sehr gut aus. Die Kassen waren gefüllt, ein gutes Spiel ist da draußen auf dem Markt erschienen, und schon die Arbeit für einen Prototypen, für einen Nachfolger, war auch schon in Arbeit. Man hatte schon Vorstellungen davon, wie dieses Spiel, was als nächstes folgen sollte, aussehen könnte. Und das kann man schon vorwegnehmen: dieses Spiel, was damals dann quasi in der Schublade entstand, das ist das, was jetzt ganz kürzlich erschienen ist, nämlich im März diesen Jahres 2025. Da spreche ich von The Darkest Files. Das ist ein Spiel, das sich dreht um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und der NS-Verbrechen einer jungen Bundesrepublik, geführt von der Juristin Esther Katz, eine fiktive Persönlichkeit, die allerdings inspiriert wurde von den tatsächlichen historischen Prozessen und die auch Verbrechen hinter Herjagd, zwei großen Fällen vor allem, die ebenfalls inspiriert sind von historischen, tatsächlichen Verbrechen. Und dieses Spiel ist nun eben erschienen, und das habe ich zum Anlass genommen, Jörg Friedrich einzuladen, um mit ihm darüber zu sprechen. Zum einen, warum es jetzt eigentlich The Darkest Files gibt, wie es zu diesem Spiel kam, das auch in seinem Stil und in seiner Präsentation ein ganz anderes ist als Through the Darkest of Times. Früher, ne, Through the Darkest of Times, ein Management-Wirtschaftsstrategiespiel. The Darkest Files, jetzt ein Detektivspiel im Noir-Stil mit einem ganz besonderen Look, viele Blau- und Gelb-Kontraste, geht ganz stark in die Augen rein, ist ein Spiel, das lange bei einem bleibt, auch optisch, aber natürlich auch, was in der Story selbst passiert. Ich habe es bereits gespielt und fand das sehr, sehr anregend. Zu dem Spiel selbst wird es hier bei OKCOOL noch einen Podcast geben in der nahen Zukunft. Nun aber habe ich erst einmal das Gespräch für euch mit Jörg Friedrich, in dem es aber nicht nur um die Entwicklung von The Darkest Files ging, sondern auch die Frage, wie die letzten 4 Jahre für ihn eigentlich waren, seit wir uns zumindest in diesem Format zuletzt gehört haben. Und da kann ich auch schon verraten, diese 4 Jahre waren alles andere als einfach, gerade auch, wenn man versucht, ein Spiel zu entwickeln mit einem Thema, wie es The Darkest Files hat. So. Dann habe ich ja noch erwähnt, ne, Spec Ops The Line, warum Jörg Friedrich es nicht gerne als Antikriegsspiel bezeichnet und warum ich das weiß. Da möchte ich einen kleinen Hinweis hier loswerden, und zwar gibt es bei OKCOOL ein Format namens OKCOOL holt nach. Da hole ich Klassiker der Spielegeschichte nach, die irgendwie an mir vorbeigerutscht sind, und dazu gehörte eben auch Spec Ops The Line, ich glaube aus dem Jahr 2012, und da habe ich damals vor einigen, auch jetzt schon Jahren, aber nach seinem ersten Besuch, Jörg Friedrich eingeladen, um mit mir gemeinsam dieses Spiel quasi durchzuspielen, und daraus entstanden 2 Podcasts Podcast-Folgen, die voller Anekdoten von damals sind, voller toller Feinbeobachtung und Detailbeobachtung aus der Spieleentwicklung heraus. Es war natürlich ein fantastischer Gast, gerade für dieses Spiel, weil er eben selber dran mitgearbeitet hat. Hier nur als kleiner Hinweis für alle, die das hören wollen, das ist Teil des Steady-Angebots von Okay Cool. So, und ein letzter Hinweis möchte ich auch noch loswerden, weil das eine Neuigkeit ist, die mich ganz dolle gefreut und begeistert hat. Ich wurde nominiert in der Kategorie Spieler des Jahres vom Deutschen Computerspielpreis 2025. Das ist ein Preis, der Menschen ehren soll, die irgendwas Tolles rund um Spiele und Spielkultur gemacht haben. Und mich traf es nun auch, diese Ehre, wohl wegen meiner journalistischen Arbeit, so heißt es in der Begründung, gerade hier bei Okay Cool und gerade hier bei Okay Cool trifft, wo ich seit 5 Jahren ganz unterschiedliche Menschen ans Mikrofon hole. Dieser Preis ist in großen Teilen ein Publikumspreis, deswegen, wer möchte, darf sehr gerne noch bis Ende April für mich abstimmen. Im Mai gibt es dann die Preisverleihung in Berlin, wohin ich auch anreisen werde und dafür mir noch irgendeinen Anzug kaufen muss. Mal schauen. Aber hier mal der Hinweis, und selbst wenn es nichts wird, ich freue mich schon über die Nominierung. Ich werde hinfahren. Es sind aufregende Zeiten. Ich sag's, wie es ist. So, nun aber. Wir gehen rein in das Gespräch zwischen Jörg Friedrich und mir, das ich wirklich sehr, sehr genossen habe. Ich bin ganz außer Atem und ich dachte eben noch kurz, ich bin außer Atem, weil kurz bevor du hier angekommen bist, weiß nicht, ob man es noch gehört hat, von der Geschirrspülmaschine wieder an den Schreibtisch gerannt, weil ich sah, du bist in der Lobby jetzt da. Und jetzt aber, wenn ich mit dir spreche, merke ich, nee, weißt du was, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich kann dir auch sagen, warum. Wir hören uns ja jetzt hier wirklich nicht zum ersten Mal. Wir haben ja schon einige, sage ich mal, Mikrofone miteinander gekreuzt, aber es ist trotzdem was Besonderes, weil, ich habe nochmal nachgesehen, in diesem Format, also Okay Cool trifft, haben wir uns zuletzt im Mai 2021 gehört. Ist das nicht krass?
Wirklich?
Ja.
Okay, ich muss gestehen, ich kenne natürlich deine Formate nicht so genau, aber wir haben ja schon danach nochmal geredet.
Ja, genau. Das war, okay. Da haben wir über Spec Ops The Line haben wir gesprochen, ja, genau. Ne? Diese okay. Dinge. Aber in dieser Reihe hier, wo wir miteinander, ne, auch über uns, über das Leben und all das sprechen, vor 4 Jahren zuletzt.
Ja, krass.
Ja, voll krass.
Die Zeit, wirklich.
Ja, das ist direkt eine Frage von mir an dich. Und zwar, das ist eine große Frage, aber ich dachte mir, ne, so vielleicht zu Beginn, was ist passiert in den letzten 4 Jahren? Nein, also was fällt dir als allererstes ein von 2021 an bis heute, jetzt im März 2025? Das Erste, was dir einfällt, wenn ich sage, was hat sich getan? Mensch, was ist passiert?
Ich bin zum zweiten Mal Papa geworden. Toll. Das ist immer sehr prägend.
Ja.
Verändert das und der rennt ja auch inzwischen schon rum und spricht schon richtig und so. Also das ist natürlich das. Und das war 2021 einfach noch nicht da. Das ist doch dann eine starke Veränderung. So. Ja. Du, ansonsten ist es so, ist ja einfach so krass viel passiert.
Man andere Welt,
das Gefühl,
ne?
Ja, es ist wirklich eine andere Welt. Also war das schon immer so oder kommt einem das jetzt so heftig vor, dass sich die Welt so stark verändert in so kurzer Zeit?
Also das ist eine sehr gute Frage. Also ich sitze hier auch und schütte tendenziell auch eher mit dir den Kopf und denke mir, was ist nur passiert? Egal wohin man blickt, na, alles ist furchtbar. Es ist schwer, so den Grundoptimismus in Bezug auf alles aufrechtzuerhalten. Ich werde auch sehr viel schneller krank. Ich weiß nicht warum, das ist auch nicht so spannend, aber ich bin so oft krank einfach und also das war vorher nicht so. Auch das ist anders.
Ja.
Wie würdest du denn die Frage beantworten, wenn ich jetzt explizit in beruflicher, auf berufliche Perspektive die Frage?
Da ist auch so viel passiert. Aber was fällt mir da als erstes ein? Als erstes, jetzt haben wir ja gerade Darkest Files geschippt. Mhm. Ne? Also das ist schon passiert. Erstmal haben wir es ja gemacht. 2021 haben wir noch nicht mal richtig dran gearbeitet. Da gab es nur so erste Prototyp-Bestrebungen. Aber da haben wir ja noch an Beholder getüftelt.
Ja.
So richtig ging das ja los 2022. Das war sehr prägend. Also das ist nicht so ein Ereignis. Also was ich sagen kann, ist 2021 war das letzte Jahr, wo es uns so, also uns als SN Studio Paint Bucket Games, ziemlich gut, also so geschäftlich, finanziell ziemlich gut ging.
Ja, ja.
Und wir optimistisch in die Zukunft gucken konnten, ohne ohne uns groß Sorgen zu machen. Seitdem war tatsächlich die letzten Jahre, seitdem waren immer so ein bisschen, dass man immer das Gefühl hatte, wir sind gerade noch vor hinter uns explodiert alles und wir sind irgendwie gerade noch davon gekommen. Das ist jetzt tatsächlich immer gut gegangen. Wir sind immer der Explosion entronnen, aber es ist doch ganz schön belastend, muss ich sagen.
Wenn ich direkt mal nachfragen darf nach dem Ursprung dieser Explosion, ist das was, was jetzt spezifisch euch betrifft, spezielle Dinge, oder spielst du an auf all die Dinge, die wir in den letzten Monaten und ja auch Jahren lesen konnten in Bezug auf die Spielebranche, überhaupt all die Probleme, die Sache mit dem Geld, die Auswirkungen eines Angriffskriegs mitten in Europa? Sprichst du von diesen Dingen? Kannst du davon ein bisschen erzählen, was du genau damit meinst?
Ja, also das hängt ja alles miteinander zusammen. Natürlich. Also die Games-Industrie ist in einer großen Krise. Das kann man, glaube ich, festhalten. Studios werden geschlossen. Sehr viele Leute werden entlassen im Moment. Und viele Spiele, die auf den Markt kommen, floppen. So, also verkaufen, bringen bei weitem nicht spielen bei weitem nicht ihr Budget wieder ein. Das war bis zum gewissen Maß immer so. Also man hat immer eigentlich gesagt, die meisten Games spielen ihr Geld nicht wieder ein. Das war schon was, was man mir vor 20 Jahren gesagt hat, wo ich vor 20 Jahren schon gesagt habe, was? Was ist das für ein Geschäftsmodell? So, wenn man schon weiß, dass irgendwie 8 von 10 Spielen ihr Game nicht wieder einstellen, ihr Geld nicht einspielen und man macht sie trotzdem, verstehe ich irgendwie nicht. Aber ja, so, das ist, tatsächlich ist das wohl in der gesamten Unterhaltungsindustrie auch so. Aber nicht nur mein Eindruck, sondern es ist schon so, dass definitiv sich die letzten 1,5, 2 Jahre die Lage sehr verschärft hat und wirklich ein eisiger Wind weht. Und natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Also es gab die sogenannte Corona-Blase, dass also während Corona Games sehr gut ging und alle viel Geld investiert haben in Games und dann sprach man von so einem Platzen der Blase im Sinne von einer Normalisierung. Also ja, jetzt wurde überinvestiert und das wird jetzt wieder, geht jetzt wieder auf Normalmaß zurück, weil man gemerkt hat, naja, wenn kein Corona ist, dann verkaufen sich Games gar nicht mehr ganz so gut wie vorher. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, geht doch weit darüber hinaus. Also man muss eben feststellen, ich dachte am Anfang, ich dachte für eine ganze Weile, das sei so eine reine Finanzinvestoren-Business-Krise. Also Geld ist nicht mehr so billig, Kredite sind nicht mehr billig und deswegen wird weniger investiert. Und eigentlich hat es aber gar nichts zu tun mit den realen Verkäufen und so. Das muss man aber festhalten, das ist schon nicht so. Es werden einfach auch weniger, also es werden wird noch genauso viel umgesetzt mit Spielen, aber der meiste Umsatz wird eben mit wenigen Spielen gemacht und die meisten anderen machen keinen oder sehr wenig. Und das tatsächlich betrifft uns persönlich das als Studio das aber nur so halb, weil wir haben ja eigentlich keine Spiele draußen bis jetzt, an denen wir zu 100% beteiligt sind, sondern wir hatten halt, so Darks of Times wurde ja mit einem Publisher gemacht, das heißt, wir kriegen da ein bisschen Royalties, aber das war nie in einem Ausmaß, wo wir jetzt gesagt haben, davon können wir jetzt leben als Studio, sondern wir haben immer geguckt, dass wir irgendwie Arbeit finden, dass wir Auftragsarbeiten auch machen können und dann eben die Überschüsse, die wir haben, investieren in eigene Projekte, die wir vielleicht mit Förderungen dann noch weiterentwickeln können. Was sich halt verändert hat, warum das für uns so eine Krise war, kann ich ganz transparent sagen. Wir hatten geplant, mit The Darkest Files mit einem Publisher zu entwickeln. Wir waren da sehr erfolgsverwöhnt. Wir kamen ja gerade von Through the Darkest of Times haben wir mit einem Publisher gemacht und Beholder haben wir mit einem Publisher gemacht. Der war ja sogar auf uns zugekommen. In beiden Fällen waren die Publisher auf uns zugekommen und haben gesagt, wollen wir dich zusammenarbeiten? Wir sind wieder klar. Und dann dachten wir jetzt, also mit dem Konzept Und mit dem Artstil, wir waren also so überzeugt von unserer Idee und unserem Konzept auch und auch davon, dass wir ja als Studio immer besser geworden sind und mehr Renommee hatten, dachten wir, das kann ja jetzt kein Problem sein, da einen Publisher zu finden. Das war auch das Feedback, was wir anfangs immer bekommen haben. Als wir mit dem Konzept unterwegs waren, haben wir gesagt, ja, so, das ist ja easy, da kriegt ihr auf jeden Fall ein. Und dann kam aber der Angriffskrieg und die Inflation und die Wirtschaftskrise und plötzlich war das eben total unmöglich, mit diesem Konzept jemanden zu finden, der das finanziert. Es gab immer wieder mal Gespräche und Angebote, teils waren die so schlecht, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und teils sind die dann auch mal geplatzt. Also das gab es auch, dass wir mit einem Publisher die Verträge waren schon ausgetauscht, die Anwälte waren schon drüber gegangen und dann kam aus der Konzernzentrale ein Rückruf, nein, es wird jetzt gar nichts mehr gesigned. Also auch gar nicht speziell auf uns bezogen, sondern so allgemein, oh mein Gott, wir müssen jetzt alle sparen. Und das hat bei uns schon dazu geführt, dass wir in einer sehr prekären Situation waren, weil wir, naja, du musst ja immer ein bisschen spekulativ sein, wenn du so ein Projekt machst. Also wenn du immer nur ganz konservativ bist und sagst, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 5 Euro und jetzt machen wir das Spiel für 5 Euro, dann hast du halt am Ende ein Spiel für 5 Euro. Aber unser Ansatz war, naja, wir haben jetzt 5 Euro, aber wir kriegen bestimmt nochmal 5 dazu. Also planen wir mal für 10 Euro. Und das ist halt ein Problem, wenn du die 5 Euro nicht bekommst, die zusätzlichen. Und in dieser Situation waren wir und da hätte es verschiedene Möglichkeiten gegeben. Also das eine wäre gewesen, dass man einfach sagt, okay, wir bringen das Spiel jetzt irgendwie raus, egal. Es gab ja immer schon was und verkleinern dann das Team entsprechend. Oder wir lassen es. Wir hätten es ja auch nicht rausbringen müssen. Ne? Das sagen können, stampfen es ein. Kommt halt nicht raus. Passiert ja auch ziemlich häufig. Das wollten wir aber nicht, weil wir da irgendwie doch auch ziemlich stur sind. Und unser Ansatz war eben immer, dass wir immer versucht haben, bis zuletzt Aufträge an Land zu ziehen, die wir eben machen und mit dem bisschen Überschuss, was wir da erwirtschaften, finanzieren wir die Entwicklung an The Darkest Files weiter und halten eben dieses Team, das da auch drauf sitzt. Und das haben wir jetzt gemacht, 3 Jahre lang hintereinander und das ist echt anstrengend.
Ich wollte gerade sagen, das muss ja wahnsinnig kräftezehrend sein. Also ja. Alleine die zeitliche Aufteilung, vielleicht kannst du davon ja mal erzählen, wie man sich das vorstellen muss, weil es bedeutet ja, da kommen dann Auftragsarbeiten rein, die haben gar nichts mit diesem Spiel zu tun. Die macht ihr, um quasi das Geld in die Kassen zu bekommen. Das braucht ja auch Zeit und Energie und Kraft. Und dann müsste man ja eigentlich dann in diesen Lehrphasen zwischen der Auftragsarbeit oder irgendwie parallel schaffen, dann weiter, ne, an Darkest Files zu arbeiten oder dann irgendwie diese Arbeiten zumindest nicht komplett in der Schublade zu vergessen. Wie organisiert man sowas, dass man da nicht durchdreht?
Na, wir hatten schon einfach ein paar Leute, die konstant auf Darkest Files geblieben sind. Also sonst wäre es nicht gegangen. Also es war zum Teil, manchmal war es eben nur ein ganz kleines Team und aber es war eben immer jemand dran. Also es wurde jetzt nicht pausiert oder so. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht gegangen. Und das ist anstrengend. Also ich hätte, wenn mir das jemand gesagt hätte vor 10 Jahren, du machst irgendwie ein Studio und da macht ihr irgendwie 3 Projekte oder 4 Projekte parallel mit einem Studio von 15 Leuten. Ich hätte gesagt, um Gottes Willen, macht das nie, ist ja irre. Aber es geht dann doch erstaunlich gut, wenn man sich einmal so ein bisschen eingegroovt hat. Also wir sind und wir haben auch das ganze Team halt darauf eingeschworen, dass wir, dass es einfach jetzt der Weg ist, wie wir arbeiten müssen. Und wir haben dann so Sachen eingeführt, wie, dass wir halt so eine Art Stundenpläne haben, also wie so ein Wochenpläne, wo dann die Leute stehen so, ah, okay, der weiß ich nicht, der Peter, der ist jetzt von Montag, Dienstag ist der auf dem Projekt und Mittwoch, Donnerstag ist er auf dem Projekt und Freitag ist er irgendwie, macht er was anderes. So. Das ist auch nicht so toll. klar wäre es schöner, wenn man mal irgendwie ganz lange am Stück ist, aber es geht und es hat ganz gut funktioniert, dass wir da so eine Transparenz haben und dass Leute sich auch gegenseitig aushelfen, dass sozusagen der Need auch aus den Teams heraus formuliert wird, dass gesagt wird, wir haben jetzt aber diese eine Sache, da brauchen wir irgendwie nochmal Grafikunterstützung und dann shiften wir das um und dann müssen wir natürlich auch immer die Stunden abrechnen mit den Auftraggebenden. Das heißt, müssen wir immer gucken, okay, dann sind die Leute da in der Zeit da nicht drin. Und ja, also es ist ziemlich viel, es ist ziemlich fragmentierend natürlich und es ist auch in meiner Position ziemlich anstrengend, weil ich zumindest am Anfang bei den Projekten immer involviert sein musste. Also gerade wenn es darum geht, okay, jetzt auch Dinge noch verhandeln oder eine Kalkulation machen oder überhaupt so ein Konzept und so, das lag halt eigentlich immer bei mir. Und ich hatte dann halt sehr viele Hüte an zwischendrin. Und das das war schon extrem anstrengend manchmal. Gleichzeitig ist es aber halt auch so, es hat halt funktioniert. Also wir haben halt damit überlebt. Und das ist ja in diesen Jahren einfach schon ein fettes Achievement. So, und angesichts der Tatsache, dass wir jetzt so ein Projekt hatten, das uns erstmal kein Geld einbringt und das uns dann ab einer gewissen Zeit, ich glaube 2023 oder so, hatten wir keine Förderung mehr. Und dann hatten wir wirklich überhaupt keine Finanzierung mehr für Darkest Files. Keine externen, nur noch die eigenen Mittel. Und wir, wie gesagt, 2021 war das letzte Jahr, wo es uns so richtig gut ging finanziell. Das heißt, da war auch immer nicht viel, sondern das war schon immer linke Tasche, rechte Tasche. So, also das ist anstrengend. Es ist für das Team auch anstrengend. Und ich bin auch dem Team extrem dankbar, dass sie das mitgemacht haben, weil ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, ne? Also ich kannte auch jeden verstehen, der sagt, ich will jetzt irgendwie in Ruhe schlafen können und auch sicher wissen, wo ich nächstes Jahr arbeite. Ich suche mir jetzt mal was anderes. So hätte ich verstehen können, aber das hat eigentlich niemand gemacht, bis auf eine Person. Aber so ist es halt.
Hättest du, also mit all deiner Erfahrung, würdest du sagen, dieses Spiel, The Darkest Files, hätte es einfacher gehabt in diesem Publisher-Suchen-Prozess, wenn es diese ganzen, ich sag mal, besonderen Bedingungen jetzt drumherum nicht gegeben hätte, also der Angriff gibt, das Geld ist teurer geworden, oder hat es ein Spiel dieser Art, ich habe es ja in der Anmoderation vor unserem Gespräch schon mal beschrieben, wie das Spiel aussieht, ohnehin immer schwer in deiner Erfahrung oder zumindest immer schwerer als andere Titel?
Also es hat es sicherlich immer schwerer.
Ja.
Weil es natürlich so eine Hürde überwinden muss. Also dieses, wenn du einem Publisher kommst und sagst, ja, das geht irgendwie um Aufarbeitung von NS-Verbrechen in den 50er Jahren. Ja, also merkst du schon, wenn du sagst, und Holocaust und so, da gehen die so, oh, really? Mhm. So haben wir es auch natürlich nicht gepitcht, sondern wir haben es immer umgekehrt gepitcht und gesagt, es ist ein Detektivspiel mit Courtroom und mit diesem Noir-Look und es hat ein super krasses Thema. Und jetzt kommt das Thema so, aber hier guck mal das Gameplay und die Grafik. Also ist schwer zu sagen, ja, ob das 2 Jahre früher einfach gewesen wäre. Ich denke ja, Also ich höre das ja auch von anderen. Und das ist ja halt generell so, der Markt ist schwierig gerade. Die Publisher sind super, super vorsichtig damit, wo sie ihr Geld ausgeben, wenn sie es überhaupt ausgeben. Und wenn dann eben nochmal sowas ist, was potenziell ein Risiko beinhaltet, weil das Thema kritisch sein könnte, kontrovers sein könnte, weil ich mir damit vielleicht auch einen Teil von der Community kaputt mache. Ich wurde heute gefragt von der Gloria, von der GameStar, ob ich keine Angst habe, ob wir keine Angst hatten, dass die Anti-Woke-Bewegung auf das Spiel springt, weil wir eine weibliche Staatsanwältin hätten. Und ich denke, nein, es ist mir wurscht. Die werden das eh nicht mögen, aber es ist ja durchaus was, was wahrscheinlich in so Marketingabteilungen von größeren Publishern schon eine Rolle spielt. Und die dann sagen, ah, nee, lieber nicht.
Ja. So. Ja, ja. Das ist ja ohnehin ein sehr spannender Moment, wo wir uns wiedersehen. Jetzt der Zeitpunkt, nicht nur jetzt wegen der 4 Jahre, die vergangen sind seit unserem letzten Wiederhören in diesem Format, sondern weil das Spiel natürlich jetzt erst seit 2 Tagen draußen ist, wenn wir uns unterhalten. Seit 2 Tagen, was finde ich, wie gesagt, eine super spannende Phase ist nach Release, weil jetzt zum einen, kann ich mir vorstellen, gibt es diese große Erleichterung, weil man denkt, okay, es ist draußen, die Welt sieht es jetzt und jetzt gucken wir, was passiert. Und dann aber auch Hand in Hand damit die Anspannung, nämlich zu gucken, okay, was passiert denn? Und jetzt frage ich dich mal, was überwiegt denn da gerade jetzt 2 Tage nach Release, die Erleichterung oder die Anspannung?
Erleichterung.
Ja.
Ja, ganz klar. Also erstmal, was mir persönlich ja immer das Wichtigste ist, und das sollte ich vielleicht als Geschäftsführer eines Unternehmens so nicht sagen, aber mir persönlich ist ja immer wichtiger, dass wir ein gutes Spiel machen. Mhm. So, also im Sinne von, dass es gut, dass die Leute es mögen, dass es Leute bewegt und dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und dann kommt bei mir immer erst der, okay, und wie profitabel ist es dann? Aber das ist halt, also wenn das nicht so wäre, dann würde ich nicht hier Paint Bucket machen und diese Spiele machen. Das ist halt so. Und dieser Teil, nämlich kommt es gut an bei den Leuten und macht es das, was es soll. Also ich habe heute eben auch jemand sagen hören, die gesagt hat, dann dieses Spiel lässt, ich werde in 10 Jahren noch an dieses Spiel denken. Mhm. Und das ist das größte Lob, was dir jemand machen kann. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob das Spec Ops-Ding das vorkam, aber wir hatten bei Spec Ops diesen Magic Moment, wo wir mal überlegt haben, wo wir dieses neue Ending und das ist alles nur in Walkers Kopf und
yeah,
so.
Yeah.
Und da saßen wir in San Francisco auf einem Balkon und haben geraucht und heimlich, weil man durfte man ja nicht, und haben gesagt, ey, wenn wir das so einbauen, wenn wir das gut machen, dann werden die Leute das Spiel spielen und sie werden in 10 Jahren noch darüber reden.
Ja.
Und das ist, also ich meine, also keine Ahnung, andere Leute mag was anderes antreiben, aber ich mache Spiele deswegen, dafür, so. Ja.
Ist es auch das, wenn ich dich jetzt fragen würde, worauf du bei diesem Spiel jetzt ganz besonders stolz bist, dass du sagst, okay, euch ist es gelungen, offenbar, diesen Wert da reinzuarbeiten, dass eben Leute davor sitzen und sagen, okay, das bleibt im Kopf. Ist es das oder gibt es auch ganz konkret etwas, an das du denkst, wo du sagst, ich bin so froh, dass wir das gemacht haben und wie gut wir das gemacht haben?
Ja, da gibt's einiges tatsächlich. Also ich bin ziemlich stolz auf das Spiel. Also es ist nicht perfekt. Es hat Ecken und Kanten, es hat Fehler, die man gerne nicht sehen würde. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr stolz auf das Spiel. Und das, was das Team da überwiegend gemacht hat, war ja auch wirklich so ein Group-Effort, dieses Game. Und nicht mehr ganz so ein Autoren-Game wie Through the Darkest of Times. Ja, also spielst du jetzt auf konkrete Game-Mechaniken an oder sowas? Also
ich lasse dich erstmal da ganz frei mit diesem Fragezeichen über die Wiese laufen und guck dir zu.
Ja,
ich finde das ganz faszinierend, wohin der Kopf dann zuerst denkt.
Ja, also ich bin total froh, dass wir ein First-Person-Detektivspiel gemacht haben in einer dreidimensionalen Umgebung. Das klingt jetzt so super banal, weil für die Spiele da draußen wahrscheinlich, weil gibt's ja wie Sand am Meer, aber es ist ja unser erstes 3D-First-Person-Game als Paint Bucket Games. Haben wir ja vorher noch nie gemacht. Ne? Wir hatten vorher überwiegend 2D-Games, beziehungsweise Beholder war es ein bisschen 3D, aber anders, so weiter weg. Und das ist jetzt plötzlich so ein First-Person-Game. Und dass wir in diese Perspektive gegangen sind, das war ursprünglich überhaupt nicht geplant. Das war richtig so. Und darüber bin ich sehr froh. Und damit zusammen.
Kannst du das mal erklären? Was ist daran quasi dieses Achievement? Ich sitze hier und ich glaube, ich kann ganz gefühlt greifen, was du meinen könntest, aber ich tue mich auch schwer zu verstehen. Okay, ich höre, er ist stolz, aber kann er erklären, warum?
Naja, nur, also Ich glaube, ich muss dazu erklären, was The Darkest Files ursprünglich mal sein sollte. Dann versteht man es vielleicht besser. Also das Ursprungskonzept für The Darkest Files war im Prinzip Through the Darkest of Times nochmal so ein bisschen anders. das Konzept, die Idee kam 2019, das heißt, wir waren noch gar nicht fertig mit Through the Darkest of Times und dann ist man eh ein bisschen in so einem kreativen Tunnelblick und kann sich gar nicht vorstellen, wie man überhaupt jemals andere Games machen soll, als das, woran man gerade arbeitet. Und deswegen war dieses erste Konzept, war sozusagen die Idee, man hatte so eine Gruppe aus Ermittlern und Ermittlerinnen und man hatte so eine Weltkarte und so eine Deutschlandkarte und da sind dann so Spuren aufgepoppt und da konnte man die dann hinschicken. Also sehr ähnlich, wie du sagst, so Times, eher so ein Strategiespiel. Und man hatte eben zwischendrin so 2D-statische Visual-Novel-artige Sequenzen. Und so sollte auch die Gerichtsverhandlung sein und so weiter. Und das haben wir auch gebaut erstmal. Ist ja auch einfacher, weil wir hatten ja die Technologie dafür. Also die ersten Prototypen sahen halt genau so aus. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir aber damit was wiederholen aus The Darkest of Times, was wir nicht machen wollten. Das ist nämlich wahnsinnig, also nicht, dass das Spiel jetzt nicht text-heavy ist, aber es wäre eben noch text-heavier gewesen und noch mehr Texte lesen, klicken, Multiple Choice, so. Und dann haben wir gesagt, nee, also das wollen wir eigentlich nicht nochmal machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das Mona, die Lead-Designerin, die dann eben sehr dafür gepusht hat, die hat damals Opera Dinn gespielt und hat gesagt, so hey, können wir das nicht irgendwie einfacher, also weil wir mussten natürlich gucken mit unseren Ressourcen, unsere Artists waren überwiegend gut darin, 2D-Art zu machen, die konnten sehr gut zeichnen und so. Wir hatten aber nicht viele Leute, die 3D-Art machen konnten, die also was modeln, wir hatten schon jemand, aber eben nicht so viel. Und die Frage war, wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man aus diesen beschränkten Ressourcen dann trotzdem was hin, was halt auch hochwertig ist. Ne? Das darf ja auch nicht scheiße sein. Also es darf ja nicht, naja, wirklich. Also weißt du, wenn du jetzt so eine neue Technologie nimmst, sagst, ich mache jetzt hier irgendwie 3D und dann sieht das irgendwie nicht gut aus und nicht glaubwürdig, gerade die Charaktere und so, wie machst du das? Und dann war eben das Konzept, wo es dann eben hingegangen ist, ist in dieses, wir bauen ein First-Person-Game, du kannst dich durch dieses Environment bewegen, aber dieses Environment ist halt nur so begrenzt farbig. Das spart halt auch, also erstens macht das sehr unique, das war uns auch wichtig. Wir wollten halt wieder einen Look erschaffen. Bei Through the Darkest of Times war immer der Vorteil, wenn da irgendwo ein Screenshot aufgetaucht ist, wussten Leute immer sofort, ah ja, das ist Through the Darkest of Times. Und das brauchst du auch als kleiner Indie, du brauchst so eine Identität, auch eine visuelle Identität. Und das haben wir halt wieder gesucht und gleichzeitig mussten wir halt auch gucken, dass wir mit relativ wenig Art Menschen eine glaubwürdige, plausible und gut aussehende 3D-Welt erschaffen können, durch die man sich bewegen kann. Und das war die Herausforderung. Und ja, ich finde, das Team hat das wirklich ganz toll gemeistert. Genau, und der zweite Trick war ja dann, dass die Figuren in die Charaktere in Darkest Files sind 2D. Weil wir einfach niemanden hatten, der 3D-Charakter machen kann. Hätten wir schon lernen können und so, aber in der Zeit, und wir wollten halt, dass die Charaktere gut aussehen, dass die Emotionen ausdrücken können, dass die funktionieren in so einem ernsten Setting auch. Und das war der Weg, den wir gegangen sind. Und es funktioniert, ich finde, es kommt alles gut zusammen, es funktioniert halt gut. So, und das war ein großes Risiko. So. Ja. Also das hätte auch komplett schief gehen können.
Ja. Ne? Ja, jetzt kann ich das sehr viel besser verstehen. Und das, da hast du auch am Rande noch was gesagt, was sich ohnehin schon beim Spielen und auch beim Betrachten von außen so anfühlt, nämlich dass The Darkest Files im Grunde die Fortsetzung ist von Through the Darkest of Times. Also nicht nur auf eine Weise ja thematisch, sondern auch anfangs zumindest von der Präsentation, weil du hattest ja eben erzählt, dass ursprünglich angedacht war, dass das ähnlich strukturiert sein soll wie Through the Darkest of Times. Jetzt frage ich mich, War das dann auch mehr als nur eine Idee 2019 herum, wo du, wie du es eben erzählt hast, zu sagen, wir wollen jetzt auch als nächstes dann dieses Spiel machen? Also war das ein ganz konkreter Plan, damals schon noch während der Entwicklung des ersten Spiels, sage ich mal, zu sagen, ja, okay, wir denken das quasi fast wie ein Franchise, also dieses The Darkest Franchise?
So ein bisschen, ja. Also, naja, also so, das mit dem Franchise ist so ein bisschen, der Plan war sehr konkret. Wir haben damit ja, wir haben 2019 beim Medienboard eine Förderung eingereicht. Das ist ja immer so mit diesen, du musst ja immer gucken, dass du irgendwie ein Anschlussprojekt hast, wenn du chippst, weil du in der Regel von den Einnahmen deines Spiels nicht unbedingt leben kannst. Und wenn du dein Team halten möchtest, dann musst du eigentlich sofort was Neues haben. Und deswegen haben wir 2019 schon eine Förderung auch eingereicht beim Medienboard. Für Darkest Files, die wir dann auch, also es war ein bisschen awkward moment, weil wir waren auf dem Release-Event für Through the Darkest of Times mit unserem damaligen Publisher Handy Games auch. Und während wir da sind, den hatten wir noch nichts gesagt von diesem Förderantrag und so, diesem Konzept. Die wollten natürlich auch, dass wir 110% an so Darkest of Times arbeiten. Das war ja kurz vorm Rauskommen. Und dann während dieses Events sprechen uns plötzlich die Journalisten an und sagen so, naja, ich lese ja gerade auf Gameswirtschaft, ihr habt eine Förderung für ein Nachfolgeprojekt schon. Und Handy Games so, was? ja, da wollten wir schon mit euch drüber sprechen. So, ja. Genau, also es war schon ein Plan, sofort da irgendwie was da in die Richtung weiterzuarbeiten. Tatsächlich ist dann Beholder dazwischen gekommen, kann man sagen.
Ja, ja.
Weil wir plötzlich, weil da ja plötzlich der Publisher Alla war, auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir nicht für dieses Franchise den dritten Teil machen wollen. Und das war auch gut bezahlt. Und das Franchise hat super gepasst. Und ja, und dann haben wir natürlich gesagt, ja klar. Und dann damit wurde das sozusagen nochmal unterbrochen. Und damit lag The Darkest Files anderthalb Jahre mehr oder weniger auf Eis. Und das war auch gut so, glaube ich. Weil damit war dann viel Abstand zu The Darkest of Times. Da ist man dann nochmal mit frischem Blick rangegangen. Das Team hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir haben ganz viel gelernt beim Machen von Beholder 3. Und konnten das dann alles wieder anwenden bei Darkest Files. Das war eigentlich, es war ein Riesenglück auch, muss man einfach sagen. Ja, wir haben sehr viel Schwein gehabt in unserer Geschichte bis jetzt.
Ja, also wenn ich eins gelernt habe in den letzten 5 Jahren dieses Formats, das gehört dazu. Glück, die große Portion Glück und das Timing, auch dass man später manchmal erst realisiert, wie viel Glück man hatte, das ist ein roter Faden in den Gesprächen hier schon gewesen.
Absolut, ja.
Ich sag mal, wie formuliere ich das? Was bedeutet denn persönlich eigentlich dieses Thema, um das sich The Darkest Files dreht? Weil zum einen, ne, ich kann mir sehr gut vorstellen, einfach diese Szene, wie man da dann 2019 sitzt, ne, und man eigentlich an diesem ersten Spiel gerade arbeitet und denkt, es ist ja geradezu logisch, auch in der Timeline quasi, für das nächste Spiel dann die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit zu thematisieren. Aber ist das auch darüber hinaus etwas, wofür du dich, weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, also, wie formuliere ich das? Privat interessierst, liegt daheim im Buchregal der Atlas, der sich um dieses Thema dreht? Oder wie kommst du denn oder wie kamst du zu diesem Thema?
Also, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, wie mir tatsächlich die Idee kam. Und ich habe festgestellt, dass ich immer was Falsches erzählt habe. Also, meistens kommt einem so eine Idee ja nicht nur an einem Punkt, sondern das kommt so immer wieder hoch. Und zwar war ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube, das kann schon, muss 2019 gewesen sein, in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Österreich, eingeladen zu einer Veranstaltung und habe da Through the Darkest of Times gezeigt, unter anderem. Und abends, die machen immer so Veranstaltungen rund um kulturelle Produkte auch, die Erinnerungskultur aufrechterhalten. Und abends lief da ein Kinofilm von einem österreichischen Regisseur über jemanden namens Mura. Mhm. Und der Mura war ein, wenn ich jetzt auch fast nichts Falsches sage, war ein der Kommandant eines Ghettos in Vilnius, wenn ich mich recht entsinne, und war ein fürchterlicher Mensch, ein schlechter. Und in dem Film ging es aber jedenfalls um den Gerichtsprozess gegen den. Der lebte nach dem Krieg völlig unbehelligt in Österreich unter seinem echten Namen. Und der wurde dann vor Gericht gestellt, und diese Gerichtsverhandlung, die so fast als Kammerspiel inszeniert war, war so wahnsinnig spannend. Mhm. Ich saß da drin in diesem Kinofilm und dachte, daraus kann man doch ein Game machen. Das ist doch super Thema, und es macht doch total Sinn, das daran anzuschließen. Und dann kam ich zurück, und dann habe ich erst angefangen, mich noch mehr, also natürlich kannte ich Fritz Bauer und ich hatte auch einen der Filme gesehen, aber dann hatte ich erst richtig angefangen, mich da reinzulesen, die Biografie zu lesen, die Filme alle zu gucken und zu gucken, was es da noch, sonst noch gab in der Zeit. Und dann dachte ich, das ist ein super Stoff für ein Spiel. Das ist wirklich, das kann man einfach ja super spielbar machen, und es enthält eben auch diese Message der Rechtsstaatlichkeit, die ich einfach sehr wichtig und stark finde. Also wie geht man mit sowas um, wie geht man mit solchen Verbrechen um? Ich muss aber sagen, dass sich das 2019 viel weniger dringend angefühlt hat,
ja,
als heute.
Ja.
Interessanterweise, als wir dann so richtig angefangen haben zu entwickeln, das war ja 2022, und da war gerade dieser Überfall auf die Ukraine so frisch. Und da dachte ich, hatte ich immer Russland im Kopf auch und dachte, das hat auch so Bezug dazu, ne? Ja. Da passieren jetzt gerade wieder diese Verbrechen. Wie wird man die irgendwann mal aufarbeiten, wenn man sie denn aufarbeitet? Und ja, das sind so die Bezüge, die haben sich geändert. Das war einfach so, diese Idee ist ja schon so lange, 2019, das ist 6 Jahre her, dass sich auch die Perspektive auf das Thema verändert hat in der Zeit.
Ich muss auch sagen, an der Stelle, das führt jetzt nicht unbedingt zu einer Frage, aber das ist nur eine Bemerkung von mir. Mir ist aufgefallen, erst so richtig, als euer Spiel angekündigt wurde, jetzt vor einiger Zeit, und ich zum ersten Mal dann durch die Augen eines Spiels oder eines Spieletrailers einen Blick bekam auf dieses Thema, das ihr euch eben angenommen habt, da ist mir aufgefallen, dass das in meiner Schulbildung eigentlich keine Rolle gespielt hat. Das,
ja,
das ist mir erst dann aufgefallen, und ich bin ja noch nicht mal Durchschnittsschüler in dem Sinne, sondern ich bin ja auch noch historisch stark interessiert, habe ja Archäologie studiert und den ganzen Kram, und auch an mir ging das Kapitel fast in Gänze vorbei. Schwerpunkt des Gymnasialgeschichtsunterrichts, ich bin Jahrgang 89, war natürlich Nationalsozialismus, ist ja auch gut und richtig, darüber viel zu sprechen, aber im Grunde kommt dann der Sprung, ja, Wiedervereinigung. Aber gerade diese Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja so wichtige Dinge passierten oder eben auch nicht passiert sind, die wurden so vernachlässigt, und mir wurde das erst klar, als ich euer Spiel gesehen habe, und ich hörte eben schon raus, das scheint was zu sein, was du schon häufiger jetzt gehört hast.
Ja, absolut. Und das ging mir auch selber so. Also klar, man hat das schon mal gehört, und dass da also noch NS-Leute in der Bundesrepublik aktiv waren nach dem Krieg. Es wird ja auch dann immer so erklärend, ne? So, was hätte man denn auch tun sollen?
Ja,
woher hätten denn die ausgebildeten Richter und Polizisten und Soldaten kommen sollen? Man brauchte die ja, und die hatten ja alle eine NS-Vergangenheit.
Mhm.
Das war ja so. Und darüber wurde sehr wenig gesprochen. Ich habe auch das Gefühl, das kommt jetzt erst in den letzten Jahren. Also da sind ja mehrere Serien und Filme auch erschienen, ja, über das Thema. Also einmal hier der Deutschhof heißt es, glaube ich, oder das Deutsche Haus auf Disney sogar, of all places. Kann ich sehr empfehlen, über eine Übersetzerin während der Auschwitz-Prozesse. Also auch wieder eine fiktive Figur. Und sehr spannend, 6 Folgen, dann über den ersten Chef der Bonn, die Serie, auch so eine, über den ersten Chef des Verfassungsschutzes, der also tatsächlich Antifaschist war und der dann der sich eben nicht damit abfinden wollte, dass da NS-Größen wieder Macht bekamen und in diese Institution kamen und der dann unter unklaren Bedingungen in den Osten gegangen ist und dann als Verräter galt. Was vielleicht auch war, es ist nicht so richtig klar. Also das kam jetzt auch erst die letzten Jahre und es ist so ein bisschen wie bei Through the Darkest of Times, weil bei Through the Darkest of Times sind ja diese zivilen Widerstandsgeschichten, ja. Die kamen ja auch erst so in den späten Nullern, Zehner Jahren. Mhm. Und diese Geschichten jetzt, die kamen jetzt so, die letzten 5 Jahre erst, würde ich sagen. Ja. Also eigentlich erst in den 20ern. Und ich glaube, dass der Grund für beides dasselbe ist. Nämlich diese zivilen Widerstandsgeschichten, die wurden ungern gehört, solange es noch Überlebende gab, die das insofern hätte belasten können, auch, dass sie das ja dann dieser Ausspruch von man konnte ja nichts machen und niemand konnte etwas machen und die wenigen, die was gemacht hatten, die wurden alle umgebracht, dass diese Erzählung hätte dann eben Risse bekommen. Und es gab ja auch einfach Falschbehauptungen. Es gab ja auch einfach, es gab einfach Lügen, die in der Welt waren über manche zivile Widerstandsgruppen. Und wo eben auch die Journalisten, die das geschrieben haben, noch lebten. Und ich denke, dass das mit dieser unterdrückten Aufarbeitung ähnlich ist. Also nach und nach sterben die Leute weg. Es wehrt sich keiner mehr dagegen, solche Themen zu behandeln. Und dann werden die eben auch behandelt.
Spannend. Also ein Schloss voller Geschichten, das eine Kiste voller Geschichten, das verschlossen war mit so einem Generationsschloss quasi. Ja. Und das wird jetzt geöffnet. Ist ja wirklich spannend. Und da berührst du auch was ich mich auch ohnehin gefragt habe, mal wieder. Das war auch eine Frage, die mich beschäftigt hat bei dem quasi Vorgängerspiel Through the Darkest of Times, nämlich die Sache mit dieser historischen Recherche. Das ist was, wo ich nicht müde werde, zum einen drüber nachzudenken und zum anderen auch beeindruckt zu sein, nämlich bei dieser Vorstellung dieser Szenen, die du da ja mit deinem Team durchlebt hast, und zwar, was ich meine, ist zu sagen, alles klar, wir machen jetzt also dieses Spiel zu diesem konkreten historischen Kapitel, wir beginnen die Recherche und wie finden wir jetzt in dieser Fülle an Material, das wir auch zu dem Zeitpunkt jetzt schon finden, ein Spiel, unser Spiel. Also wie macht man das in all diesen Dingen, die man darüber liest und erfährt und lernt, ein Spiel zu finden, das irgendwie immer noch Spaß macht, in welchem Sinne auch immer gespielt zu werden, aber gleichzeitig auch treu bleibt gegenüber diesem historischen Kapitel?
Wie macht man das? Man bringt viel Zeit mit, würde ich sagen. Also das ist einfach, man muss sich dem behutsam nähern. Es ist unwahrscheinlich, dass man gleich beim ersten Wurf da ins Schwarze trifft. Also wir haben diesen Fall, ich kann dir nicht mehr genau sagen, was zuerst da war. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Fall, der jetzt auch dieser erste Fall geworden ist, dieser Naumann-Fall, dass wir den als erstes hatten. Der Grund, warum der warum der passend schien, war schon, dass wir gesagt haben, der spielt halt nur an einem Ort, mehr oder weniger. Also er hat halt das Haus, wo der Mann abgeholt wird. Das ist die Einführungsszene, aber dann spielt er alles in diesem Keller. Und er hat eine überschaubare Anzahl an Verdächtigen und Zeugen. Und er hat halt so eine klare Whodunit-Logik so ein bisschen, ne? Also wo die Leute sich auch gegenseitig beschuldigt haben und so. Das haben sie ja wirklich in diesem Prozess. Und trotzdem mussten wir da wahnsinnig oft drüber gehen und es nochmal ändern und es nochmal einfacher machen. Und weil, also in dem echten Fall sind es, ich glaube, 7 Leute, die da unten im Keller sind und 5 Zeugen. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, okay, das ist too much. Da behält man nicht mehr den Überblick, das wird schon zu viel. Wir legen da jetzt mal 2 Leute zusammen. Und verdichten das. Und auch bei den Abläufen, dann ist es gar nicht so leicht, wenn man so Originalmaterial hat, dann erliegt man schnell der Versuchung, und wenn man noch kein Spielprinzip hat, und man hat aber so Originalmaterial, das so ganz, ganz authentisch zu machen und zu sagen, wir machen das jetzt so und dann ist die Eröffnung und so. Und dann das haben wir auch gemacht und dann merkst du halt, boah, das ist ja unfassbar öde. Das ist okay, das hält keiner durch. Wir müssen das irgendwie aufpeppen. Die Idee mit diesem, dass man in die Erzählungen reingehen kann, die hatten wir schon sehr früh, also ab dem Moment, als wir gesagt haben, okay, wir machen dieses First-Person-Game, war die nächste Frage, wie machen wir die Befragungen, die Zeugenbefragungen, beziehungsweise wie lösen wir das grundsätzliche Problem, dass wir ein Spiel haben, in dem man zwar den Mörder sucht, aber der Mord 11 Jahre zurückliegt, es kein Tatort gibt, an den ich gehen kann, und also diese ganze unmittelbare Bedrohung und Spannung, die ich vielleicht in so einem klassischen Detektiv- oder Krimi-Game habe, die haben wir ja nicht, weil das alles schon zu lange zurückliegt. Ich habe halt diese Akten und so. Und wie macht man das einigermaßen trotzdem so, dass man die Leute ranholt? Und dann war eben die Idee, das in den Befragungen zu machen und zu sagen, okay, man sieht, was dir die Leute, die du befragst, erzählen. Und du kannst dich darin bewegen, wie in so einer Erinnerung, wie in so einem, also auch das Harry Potter, wie heißt das, Memoriam?
Da fragst du mich,
Erinnerungsbecken.
Ich weiß doch gar nichts.
Ach so, okay. In Harry Potter gibt es so ein Erinnerungsbecken. Deine Hörenden wissen das. da kann man eintauchen und da kann er sich so durchbewegen, kann so Erinnerungen erleben. So ein bisschen so in die Richtung gegen die Ursprungsidee. Und genau, und damit hatten wir halt mehrere Probleme gelöst, nämlich erstens, die Befragungen waren halt interessanter, weil sie waren eben nicht nur so Multiple Choice, sondern ich konnte tatsächlich so, indem ich mich durch den Raum bewege und mir Objekte angucke und mit Personen interagiere, die Befragungen lenken und nicht nur, indem ich mich durch so ein Textmenü wähle. Und es holt die Leute näher ran an das Geschehen. Man fühlte sich plötzlich nicht mehr so weit weg. Man durchbrach diese Zeitebene und ist plötzlich dann doch auch wie dort gewesen. Jetzt habe ich ehrlich gesagt deine Frage vergessen, aber das war auf jeden Fall.
Bisher fühlt sich das sehr nach einer Antwort an, aber ich kann sie gerne nochmal in Erinnerung rufen. Und zwar interessiert mich einfach, wie man auch vielleicht die Nerven einfach behält und auch die Übersicht vor diesem vielen historischen Material, darin dann das Spiel zu finden und zu entscheiden, was okay, machen wir denn einfach rein? Also wie treu bleiben wir quasi, ne, in diesem historischen Kapitel? Und wo sagen wir, okay, hier ist jetzt einfach Spiel.
Ja. Also es ist jedes Mal bei jedem einzelnen Punkt eine Abwägung. Wir haben versucht, auch das immer eine bewusste Entscheidung zu machen und nicht jetzt einfach so, weil wir jetzt irgendwie zu faul sind, das zu bauen, also machen wir es jetzt irgendwie so, oder wir achten gar nicht drauf, sondern wir haben schon versucht, erstmal uns vorher schlau zu machen und zu wissen, okay, wie war es denn eigentlich? Und dann kann man sagen, okay, so war es eigentlich. Im Spiel machen wir es aber anders aus diesem oder jenem Grund. Also zum Beispiel, es gab keine weibliche Staatsanwältin im Team von Fritz Bauer. Es gab wahrscheinlich 1956 überhaupt keine weibliche Staatsanwältin in der Bundesrepublik. Hätte es eine geben können? Ja, theoretisch ja. Dann wollen wir auch eine haben. So, warum? Weil wir ansonsten einen wahnsinnig männlichen Cast gehabt hätten. Wenn jetzt der Protagonist auch noch männlich gewesen wäre und viele der Zeugen sind männlich und dein Chef ist männlich und deine Kollegen sind männlich, dann wäre das wirklich, wäre das halt sehr einseitig gewesen, erstens. Und zweitens haben wir gesagt, wenn wir eine weibliche Staatsanwältin haben, dann in diesem Szenario 50er Jahre NS-Verbrechen aufklären, was sowieso keiner will, wo die Zeugen sowieso alle unwillig sind und eigentlich nicht mit dir reden wollen, das sowieso eine Unverschämtheit finden, was du jetzt mit diesen ollen Kamellen ankommst. Dann auch noch eine Frau.
Mhm.
Das macht so einen zusätzlichen Konflikt auf, der extrem interessant ist. Und das war dann klar zum Beispiel. Das war zum Beispiel so eine bewusste Abweichung.
Spannend. Ich habe nachgelesen in den verschiedenen Kritiken und Reviews und auch so Kommentaren, die zu dem Spiel bisher erschienen sind, dass diesem Spiel The Darkest Falls jetzt schon so ganz unterschiedliche Zuschreibungen aufgedrückt wurden. Ich habe schon gelesen, es wurde Bildungsspiel genannt, es wurde Serious Game genannt, es wurde untypisches Computerspiel, habe ich mir als Zitat rausgeschrieben genannt. Welches dieser Zuschreibungen, die du so gelesen hast, ist dir denn am liebsten? Also wie würdest du das denn am liebsten beschreiben selbst?
Also, ich würde es als ein historisches historisches Detektivspiel bezeichnen. Also, ich finde gar nicht, also, ja, also nur weil dieses Thema nicht so oft aufgegriffen wird von Computerspielen, um nicht zu sagen gar nicht.
Ja, ja.
Aber das, also, ich tue mich ja sehr schwer mit dem Begriff Serious Game, weil was sind dann die anderen? Die anderen sind dann Funny Games oder ich weiß es nicht. Mhm. Also ich möchte eigentlich gerne, dass wir erstmal als Spiel gesehen werden und auch als Spiel beurteilt werden und dass dann dieses Thema da drin ist und dass es halt zu diesem Spiel gehört, dass es sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja okay. Ich sehe es nicht als Bildungsspiel. Also es ist nicht die Idee, dass Leute jetzt was lernen. Mhm. Also es wird jetzt nicht abgefragt, weißt du jetzt genau, wer Fritz Bauer ist und wie diese Prozesse gelaufen ist, sondern ich möchte ehrlich gesagt, dass die Leute, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Leute gefesselt sind davon, dass sie bewegt sind davon auch, dass sie darüber nachdenken müssen, was sie da erlebt haben. So wie die Spielerin heute, die gesagt hat, sie wird da in 10 Jahren noch dran denken, das ist natürlich der Goldstandard, das ist wünsche ich mir. Aber ich sehe das nicht als Bildungsspiel.
Ja. Trotzdem ist ja auch ganz spannend, dass ihr zumindest mit dieser Vokabel oder diesem Genre des Serious Games ja ganz bewusst arbeitet. Ich habe gesehen, auf eurer Webseite habt ihr mittlerweile euch, also noch viel stärker gefühlt als vor ein paar Jahren, positioniert, sage ich mal, mit eurer Arbeit im Genre der Serious Games. Da schreibt ihr quasi als euer Leitmotiv eures Studios Spiele mit Wirkung. Das könnte man so vielleicht als Slogan eures Portfolios dann auch nehmen. Und ihr sagt aktiv auf der Webseite, hier Leute, ne, wenn ihr ein Serious Game entwickelt wollt, dass das Wort, das ihr da wählt, dieses Genre, meldet euch, ne? Wir sind bereit. Fällt es dir dann schwer, dieses Serious Game da auf die Website zu packen oder wie sieht das aus?
Nein, das ist ja auch nochmal was an. Also das, ja. Ich sage das ja auch für Darkest Falls. Ich sage nicht notwendigerweise, dass Serious Games was Schlechtes sind.
Ja.
Ich denke nur, dass wir vielleicht mit dem Begriff ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Also eigentlich bedeutet ja Serious Game, also so habe ich es zumindest gelernt. Ich will jetzt hier nicht die definitive Definition bringen, sonst steigen mir die Ludologen aufs Dach.
Die hören alle zu. Aber kannst davon ausgehen. Die sitzen jetzt im Hörsaal und hören das hier.
Die spitzen schon den Bleistift für die
wütende
Postkarte.
Ja, genau.
Also, dass man sozusagen, die haben das Serious Game einen Bildungs Auftrag tatsächlich hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das sind ja auch Spiele, die wir machen, haben den ja auch. Also zum Beispiel, die Auftragsspiele, die wir machen, haben den ja in der Regel auch. Also zum Beispiel hier erinnern die Kinder vom Bohlenhuser Damm, was wir mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme entwickelt haben, das hat einen Bildungsauftrag, ganz klar. Das soll in Schulen eingesetzt werden, das soll Schülerinnen und Schüler ansprechen, das soll, da gibt es Unterrichtsmaterial dazu, das ist das Ziel. So. Und das ist auch in Ordnung, solche Spiele, also es ist gut, dass es solche Spiele gibt. So, weil warum soll man Spiele nicht dazu benutzen? Es gibt ja auch Lehrfilme, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich jetzt mit diesen Spielfilmkategorien komme, dann sehe ich Darkest Falls halt nicht als einen Lehrfilm, sondern als einen Spielfilm. So, so wie Schindlers Liste ein Spielfilm ist. Das ist kein Lehrfilm. Ja, den kann man in der Schule gucken. Aber man sollte ihn vielleicht auch so gucken wollen.
Mhm,
Ja.
Also auch so ein bisschen die Grenzen zu verwischen, ne, mit euren Spielen. Das ist so der Eindruck, den ich immer mitnehme, weil diese Spiele, Through the Darkest of Times jetzt vor allem und auch The Darkest Files, von dem, was ich schon gespielt habe, habe ich immer diesen Eindruck, da kommen auf eine sehr spannende Weise die beiden Welten zusammen. Also die Spiele, wo es ganz klar bei der Entwicklung im Hinterkopf geschrieben stand, okay, wir wollen auch, dass die Leute wirklich klüger rausgehen und wirklich auch was Konkretes gelernt haben über zum Beispiel ein Kapitel in der Geschichte, aber eben auch vereint mit so einem, okay, die sollen auch Spaß haben dabei und Spaß im Sinne von nicht nur man lacht vor dem Monitor, sondern man fühlt sich emotional berührt. Man lacht eben auch oder man ist aber auch traurig, man ist bewegt. Ich finde, das bringen eure Spiele mal ganz toll zusammen. Es gibt da draußen ja auch Serious Games, die sehr viel mehr auf der einen Seite, sage ich mal, gewichtet sind und viel mehr dieses Schulfeeling vielleicht aufbauen. Aber ich finde bei euch immer so faszinierend, die Spiele, die ich jetzt kenne, das bewegt sie so in der Mitte. Und das finde ich so besonders.
Ja, also, ja, vielleicht. Also wie gesagt, nehmen wir ein anderes Beispiel, also vielleicht nochmal das Filmbeispiel nochmal zu bringen. Also nehmen wir sowas wie Der Name der Rose.
Ja.
Ja, ist ein fantastisches, ja. Eine fantastische Darstellung dieser Zeit und des Klosterlebens, und der Echo hat damals wahnsinnig gut recherchiert, aber es ist ja auch einfach ein ultra spannender Roman und ja. Ein noch spannenderer Film. Und da wären wir gerne.
Ja, verstehe.
So. Mhm. Ja, und ja, also genau, das, ja.
Ja, ich habe da drauf aufbauend gleich noch so eine Frage zum Schluss davor, aber möchte ich noch hier so kurz reindrücken, so eine Mini-Frage. Einfach nur, die passt jetzt nirgendwo so richtig rein, aber halt natürlich zu dem Spiel, The Darkest Files bezogen. Aber ich bin auch zu neugierig, weil ich auch das immer mal wieder in den Kommentaren zu eurem Spiel gelesen habe. Und jetzt habe ich ja die Chance, dich mal zu fragen. Und zwar Mini-Detailfrage. Warum gibt es eigentlich keine deutsche Sprachausgabe? Ich bin mir sicher, du hast dich jetzt schon oft genug mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Ich reihe mich jetzt ein, weil ausgerechnet, ne, bei diesem Spiel ein deutsches Spiel in mehrfacher Hinsicht von einem deutschen Studio über ein Kapitel aus der deutschen Geschichte. Warum ohne deutsche Sprecher?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich kann die total nachvollziehen. Ich würde die vielleicht auch stellen. Der Hintergrund ist der, wir machen Spiele für die ganze Welt. Das müssen wir machen. Auch sonst, oder ich will das jetzt gar nicht so ökonomisch, auch gar nicht so ökonomisch argumentieren, aber auch einfach im Sinne von, wie viele Leute schließe ich ein, wenn ich das Spiel auf Englisch mache, und wie viele Leute schließe ich aus, wenn ich das Spiel auf Deutsch mache? Ja, und nicht nur im Sinne von Käufer und kommerziell, sondern tatsächlich Leute, die Deutsche können in der Regel Englisch gut genug, um das Spiel auch auf Englisch spielen zu können. Aber kaum jemand außerhalb Deutschlands spricht eben Deutsch gut genug, um das Spiel auf Deutsch spielen zu können. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, und vielleicht, um das dann doch mal ins Verhältnis zu setzen. Ich weiß, dass es hier immer so wahnsinnig wirkt, als würden wir hier in Deutschland, also wir Paintback Games würden eben diese deutschen Themen machen, die dann auch nur in Deutschland gespielt werden. Mhm. Das ist überhaupt nicht so.
Das wollte ich nämlich auch fragen. Das ist halt überhaupt nicht so. Nee. Wo das so gekauft wird eigentlich dann?
Der größte Markt ist immer, also die meisten unserer Spielerinnen und Spieler kommen aus den USA. Dann kommen ganz viele, dann der Rest der Welt, und Deutschland ist, also bei Through the Darkest of Times zum Beispiel, ist Deutschland so 15-20%. So. Und der Rest kommt von überall her. Und das ist der eine Grund, und der andere ist natürlich, und dann ist halt die Frage, welche Sprachausgabe mache ich, wenn ich mir nur eine leisten kann? Also man muss übrigens dazu sagen, dass die Sprachausgabe ein nicht geplant war. Wir hatten ja ursprünglich, ich habe ja das ursprüngliche Konzept erzählt, das sollte ja wieder so Visual Novel-artig sein. Das wäre nur Text gewesen. Und dann haben Leute aus dem Team, kurz bevor wir das Spiel auf der Gamescom zeigen wollten, haben Sprachausgabe reingehackt.
Ach Quatsch.
Und um mir das zu pitchen, ich war im Urlaub, und dann so, hier, das wäre doch viel geiler, wenn wir Sprachausgabe hätten. Ich so, ja toll, das müssen wir jetzt einbauen. Und dann habe ich gesagt, und es war leider viel, viel, viel überzeugender mit Sprachausgabe.
Ja.
Und dann mussten wir die reinmachen und mussten die auch irgendwie finanzieren. So. Und das heißt, das hat uns sowieso schon immer über die Kante gebracht. Das heißt, eine zweite Sprachausgabe wäre wirklich nicht drin gewesen oder ist bis jetzt überhaupt nicht drin gewesen. Ich würde total gerne noch eine deutsche Sprachausgabe irgendwann mal noch machen. Weil, das ist auch noch der große Unterschied zu The Dark Side of Time. The Dark Side of Time hatte halt, da hatten wir so 5 Cutscenes drin. Die vertont waren und die hatten wir tatsächlich damals von derselben Sprecherin, von der Nora Hespers, auf Deutsch und auf Englisch einsprechen lassen. Und das war aber ungefähr 1% des Umfangs an Sprache, der in Darkest Files ist. Also es ist einfach nicht zu vergleichen. So. Und der allerletzte Grund ist, was auch immer viele nicht wissen, wir entwickeln das Spiel auf Englisch. Wir sind ein internationales Team. Bei uns sind Leute im Team, die sprechen kein Deutsch. Der Narrative Designer, der das meiste geschrieben hat, neben mir ist der Luca Zetter, der ist Pole, der spricht kein Deutsch. Und deswegen entwickeln wir die Spiele in der Regel auf Englisch. Zuerst. Die Texte sind erst auf Englisch, Dokumente sind alle auf Englisch. Und deswegen sozusagen, als die Frage da im Raum stand, wir hacken jetzt irgendwie eine Sprachausgabe rein für die Gamescom-Demo 2022, da gab es überhaupt nur Englisch. Das war völlig klar.
Ja, spannend.
Ja.
Von hier aus jetzt zur letzten großen Frage, die mich auch brennend interessiert. Und zwar, wir haben jetzt schon etabliert, ne, wir haben es ja auch schon gesehen, Darkest im Titel, das ist mittlerweile, wenn man so möchte, ne, das Kennzeichen dieses Franchise, Through the Darkest of Times, Yet the Darkest Files. Könntest du dir vorstellen, vielleicht als nächstes oder auch übernächstes, ein Spiel zu machen mit dem Titel The Darkest Deutschland, in dem es dann gehen soll, ne, rechte Milieus in der zeitgenössischen Gegenwart, Tendenzen zum Rechtskonservatismus hin. Ist das was du dir vorstellen könntest, auch wirklich als Spiel zu verpacken und spielbar zu machen? Oder sind wir hier schon womöglich zu nah an der Gegenwart? Gibt es das überhaupt, ein zu nah an der Gegenwart?
Nö, man kann auch Spiele in der Gegenwart machen, die spannend sind. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, war jetzt nicht auf meiner Agenda. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen, wir mögen auch schon gerne historische Themen. So.
Ja.
Deswegen, vielleicht wäre die 90er könnten natürlich auch interessant sein. So nach der Wiedervereinigung, die Baseballschlägerjahre, ja, genau, die sogenannten und so. Kann ich mir schon vorstellen. Ist aber nicht unser nächstes Projekt, kann ich dir verraten. das ist ja auch kein Geheimnis. Wir machen als nächstes was zur RAF.
Ja,
Mit der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja.
Also zum deutschen Herbst machen wir was.
Vielleicht, also, weil damit ist doch eine andere Frage verbunden, aber also das können wir erstmal festhalten, jetzt du so als, ne, als Entwickler und auch als Gründer eines Studios würdest sagen, das ist erstmal jetzt grundsätzlich nicht ausgeschlossen, nur weil das eben jetzt nah an der Gegenwart ist in Verbindung mit eben diesem großen und auch schwierigen Thema.
Nee, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also ich glaube, was ich da als Herausforderung sofort erkennen würde, also eine der schönen Sachen an Geschichte ist, wenn du das auch so siehst, ist ja, dass sie abgeschlossen ist.
Ja, ja.
Und dass man da drauf gucken kann und klar, die Perspektive auf Geschichte ändert sich natürlich die ganze Zeit, aber das ist natürlich schwierig, wenn man ein Spiel über die Gegenwart macht. Da kann man so richtig falsch liegen, glaube ich. So.
Ist das auch ein Grund, und das ist diese Anschlussfrage, die jetzt schon seit einiger Zeit auch im Kontext anderer Podcasts, die ich hier schon mal okay cool gemacht habe, immer wieder herumgespuckt ist. Ist das in deinen Augen auch der Grund, also dass die zeitgenössische Geschichte oder die Gegenwart eben noch nicht abgeschlossen ist, dass es auch so wenige, gerade auch im deutschsprachigen Raum, so wenige, und ich nenne sie mal aktivistische Games gibt, also Spiele, die wirklich so ganz gezielt ein gegenwärtiges Ereignis herausgreifen und sagen, vielleicht in Form einer Satire oder irgendwie anders, das verarbeiten wir jetzt künstlerisch. Siehst du darin einen Grund, weil das eben so eine Herausforderung ist, diese Prozesse so herauszutrennen? Oder siehst du da ganz andere Gründe für, dass es eben kein, weiß ich nicht, Satire-Point-and-Click über Friedrich Merz oder sowas gibt?
Ja, also gibt es die denn überhaupt noch viel?
Also
ich habe das Gefühl, dass der Trend, also du hast recht, es war auch früher in Deutschland kein Ding, aber ich habe das Gefühl, dass der Trend so ein bisschen vergangen ist oder kriegst du das nur nicht mit?
in der internationalen Spieleindustrie habe ich für diesen Podcast, den ich hier vor einiger Zeit gemacht habe, ganz viele Spiele gefunden, die sich um Trump drehen. Ganz, ganz viel. Also sowohl erste als auch zweite Amtszeit. Ganz viel Satire, Spiele, die sich über ihn lustig machen, die Politik aufs Korn nehmen.
Ich hab aber auch dann eben, gemacht,
ja. Oh, aber dann eben in Bezug auf deutsche Politik zum Beispiel, aus der deutschen Spielebranche, wo es ja auch so viel, ich sag mal, aktivistisches Potenzial gibt, gar nicht. Also da habe ich nichts gefunden und ich frage mich seitdem, warum?
Ja, gute Frage. Also Aktivismus ist ja in Deutschland generell verpönt, das macht man nicht. Ne? Also man will ja nicht die öffentliche Ordnung stören, mehr als notwendig. Und Spiele sind hier ja hauptsächlich ein Geschäft. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass es außerhalb Deutschlands, jetzt gar nicht nur in den USA, sondern auch jetzt in anderen europäischen Ländern, tatsächlich Games mehr, wenn ich mir das mal so angucke, was auf der Amaze so abgeht oder so, ne, was viele von diesen Kunst- und dann eben auch aktivistische Games sind, dass die da offener sind. In Deutschland ist schon so eine gewisse Ernsthaftigkeit im Sinne von, okay, wenn ich nicht davon leben kann und das irgendwie kein Businessmodell hat, warum soll ich es dann machen? So, ist manchmal schade, aber ich bin natürlich gleichzeitig auch in einer Position, wo ich sage, ja, kann ich aber auch verstehen. So, weil man muss ja irgendwie die Zeit haben dafür. Das frage ich mich ja oft bei den Leuten. Also meistens kommt es dann so aus dem studentischen Bereich und da habe ich dann wiederum das Gefühl, das steckt dann doch die Brücke, dass es in Deutschland doch alles sehr businessorientiert ist. Die Ausbildung, also alles hier auf entweder Job kriegen oder gründen ausgerichtet und weniger darauf, Games als Kunst auch zu nutzen.
Du, damit haben wir es. Das waren schöne Worte nochmal zum Schluss. Ich bin ganz glücklich, dass wir das gemacht haben. Wirklich, ich habe mich so drauf gefreut, war wie gesagt von Anfang an nervös, hat sich gelegt, dann überlagert von Neugier. Vielen Dank für die ganzen Geschichten, wirklich. Ich drücke da ganz doll die Daumen, wie das jetzt weitergeht. Ist ja jetzt ganz frisch draußen erschienen. Für die Leute draußen, die es sich neugierig mal ansehen wollen, ist verlinkt natürlich in der Folgenbeschreibung das Spiel. Schmökert mal durch, guckt es euch an. Und ansonsten, Jörg, dir und euch alles, alles Gute. Ich bin mir sicher, wir werden uns bald wieder an anderer Stelle hören.
Alles klar.
Toll.
Danke doch.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
So, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Natürlich auch vielen Dank an Jörg Friedrich. Zum Ende hin hört dich. Er hat ein bisschen zu kämpfen mit seiner Stimme. Er hatte mir nach dem Gespräch noch verraten, er war bis kurz vor unserer Aufnahme krank im Bett gelegen und jetzt kam quasi der trockene Hals zurück. Und da habe ich dann mir auch beim Zuhören gedacht, okay, er möchte ihn jetzt nie länger quälen, bevor die Stimme komplett absägt. Aber es war auch bis dahin ein wirklich schönes Gespräch. Ich habe das sehr genossen und ihr hoffentlich, wie gesagt, auch. Nächste Woche am Sonntag geht es wieder weiter mit der nächsten Folge von OrkiCool trifft. Und wenn ihr bis dahin noch mehr Podcasts aus dem Universum hier hören wollt, dann habe ich gute Nachrichten. Dienstag und freitags erscheinen ebenfalls extra Podcasts. Die sind für alle Steady-Unterstützer und Unterstützer. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und nun bleibt mir nicht mehr zu sagen als eine schöne Zeit, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Wir hören uns ganz bald wieder.